Ich habe heute mit noch niemandem geredet.
Oh, sorry. Das war auch sehr schön.
Ja, noch nicht mal eine Sprachnachricht verschickt.
Das muss man ja auch. Manchmal ist es auch schön, einfach mit niemandem zu kommunizieren, oder?
Oh, ich liebe das. Ich kann das sehr gut. Und ich habe ein neues Malen nach Zahlenbild.
Das, sehr gut.
Ja, mit Sonnenblumen, das male ich jetzt. Und oh, ich habe eine neue Serienempfehlung. Wieder Disney Plus, immer noch nicht gesponsert. Und zwar heißt die auf, die hat im Deutschen auch einen englischen Titel, aber einen anderen als im, nicht den Originaltitel. Warum auch immer, im Deutschen heißt sie Atlanta Medical und eigentlich The Internalist. Und es geht ist wahrscheinlich
ganz
so
anders.
Ja, spielt, Überraschung, es spielt in Atlanta, in einem Krankenhaus. Und da geht es aber auch ganz, also nicht nur um medizinische Fälle, sondern auch ganz viel um so Korruption und um eine Ärztin, die so eine Klinik aufgebaut hat für Krebspatienten und jetzt aber, weil man da irgendwie nur pro Medikament bezahlt wird oder pro Dosis oder so, also die Klinik, dann verabreicht sie Patienten in viel zu hohe Dosen, beziehungsweise auch Patienten, die gesund sind. Und dann, ja, sterben dann ganz viele und dann kommt das irgendwie raus und dann erpressen sich alle gegenseitig und aber ist super. Und die Hauptrolle ist, boah, wie spricht man den aus? Matt Krutzkri, oh Zutri.
Genau so.
Ja, Logan von Gilmore Girls.
Ah, ich liebe Logan.
Ja, Logan war der beste Boyfriend.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und ja, jetzt spielt er da den The Internalist, also den kümmert sich da um Trauma-PatientInnen. Ist natürlich auch mit der Krankenschwester involviert und ja. Aber es macht auf jeden Fall, es gibt bis jetzt 3 Staffeln, ich bin jetzt irgendwo in der 2. und es macht, ist eine, kann man ganz gut gucken.
Ja, ist doch super, oder? Ja,
also vor allem kann man gut auch bingen.
Ja, das braucht, muss auch eine Serie.
Ja, das braucht die.
Voll. Ja, mega.
Mhm.
Da hat sich dein Urlaub auf jeden Fall voll gelohnt,
ja,
oder?
Ich weiß, was ich den Rest des Urlaubs mache.
Mehr von dieser Serie gucken.
Richtig. Und noch das Bild zu Ende zeichnen, hoffentlich.
Oh ja. Das kann man ja währenddessen machen vielleicht.
Ja, genau, genau, ja, mache ich auch die ganze Zeit. Ich muss jetzt nicht die ganze Zeit, die zeigen auch relativ viele OPs und dann halt die aufgeschnittenen Menschen und was da drin ist. Das muss ich jetzt nicht irgendwie die stundenlang sehen. Das reicht, wenn ich das so nebenbei höre.
Ja, auf jeden Fall. Da guckt man dann lieber weg.
Richtig. Vor allem, wenn man dann direkt schlafen geht.
aufgeschnittene Körper.
Ja. Und du, bei dir so?
Filmtechnisch?
Ja, nö. Mehr ist bei mir letzte Woche nicht passiert. Mehr habe ich nicht zu erzählen.
Aber du brauchst doch ein Highlight der Woche, Zora.
Ja, habe ich auch vorhin schon beim Pipi machen überlegt. Da war ich so, es ist genau nichts passiert. Und dann ist
ich brauche ein Buch.
Ist mir eben auch schon panisch eingefallen.
Oh fuck, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich habe mich an alles gedacht, nur das nicht. Ich gucke mich auch so panisch um in meinem Zimmer. Mhm. Hier sind keine Bücher. Die sind alle im Bücherregal im Wohnzimmer.
Oh shit, ja, da musst du gleich einfach nochmal rüberlaufen.
Ja, ich würde schon irgendeins finden. Ja. Vielleicht kommt mir auch noch eins.
Ja. Mein Highlight der Woche, oh, das ist eigentlich auch schon fast ein guter Übergang in das Thema der Folge. Willst du zuerst dein Highlight der Woche machen? Und dann mache ich meins als Übergang?
Ja, gerne!
Ich bin weggestoßen vor Aufregung.
Also an sich, ja, war die ganze letzte Woche relativ gut. Das ist natürlich dann kein Highlight, also auf jeden Fall. so besser als der Beginn dieser Woche. Aber mein absolutes Highlight ist, dass ich auch endlich geimpft wurde. Und ich habe jetzt auch die NHS-App, wo halt alles so drinsteht. Deine ganzen Prescriptions und dein Health-Status und alles, was irgendwie um deine Gesundheit geht.
Nice.
Und da steht auch mein Vaccine-Record drin. Und da ist auch eingetragen schon, dass ich geimpft wurde.
Nice. Ja, das soll in Deutschland jetzt erst noch kommen. Das gibt es gerade wohl nur auf kommunaler Ebene. Soll jetzt aber noch auf Bundesebene dann ab Juni, glaube ich, kommen. Mal sehen, ja, nice. Ne?
Ja, es war halt so merkwürdig, weil ich war da und ich bin ja eigentlich noch nicht dran der Impffolge. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch ganz komisch, weil zum Beispiel Vi hat ja eine Einladung bekommen zum Impfen. Und sie ist hier jünger als ich und ich nicht.
Mhm.
Unfair.
Aber hat sie Vorerkrankungen?
Nee, unfair.
Ah, okay. Dann ist ja und wirklich unfair.
Hätte sie eine Vorerkrankung, dann wäre sie jetzt schon halt durch mit der Impfung. Also dann wäre sie gleich im Februar oder März oder so drangekommen. Aber ich habe auch eine bekommen und jeder bekommt eine Impfung, weil es einfach so viele Impfungen gibt. Und da sind so viele Menschen auch, die Impfung wollen und die sind so schnell beim Impfen. So, die stechen dir da, so wie im Fließband, ein nach dem anderen da irgendwas in den Körper.
Voll gut. Hä, voll gut?
Ja, mega gut. Und die sind aber auch alle voll nett. Und ich musste halt dann, weil ich ja nicht offiziell dann so angemeldet war, musste ich halt alles so ausfüllen. Und dann halt auch nur mein Name und meine NHS-Nummer. Und dann ist das halt alles magisch eingetragen worden zu meinen Health Records. Also die Logistik funktioniert super.
Hammer. Können sich die Deutschen ja direkt mal dann abgucken und das auch so übernehmen.
Ja, Effizienz, das geht hier schon beim Impfen. Wusste ich den Engländern, das kann ich dir nicht absprechen.
Ja.
Das funktioniert gut. Aber es war auf jeden Fall cool. Hab Pfizer bekommen, falls es jemanden interessiert.
Ja, mich.
Ich habe Pfizer bekommen. Also klar, weil AstraZeneca
du wird bist
nicht
ja,
mehr verspritzt. Ja. Und Moderna, weiß ich nicht, gibt es glaube ich nicht so viel wie Pfizer hier, deswegen. Mhm. Aber das wäre mir auch egal. Und dann war alles super, nur am Sonntag bin ich aufgewacht, weil ich mich auf meine eine Seite gelegt habe, wo ich halt die Impfung bekommen habe. Es hat so weh getan, ne?
Ja,
mein Arm. Ja. So bei anderen Impfungen hat ja immer so ein bisschen Arm, Aui, und es war jetzt auch nicht so schlimm, aber es hat echt wehgetan, hat man da irgendwie den bewegt oder sich nur angefasst am nächsten Tag, aber heute ist schon wieder alles fast normal, von daher, all good.
Ja, so war es bei mir auch, aber ich habe auch gehört, dass die zweite Impfung krasser ist und die einen dann richtig ausnockt.
Ich hoffe nicht, ich habe auch gehört, dass wenn man schon Antikörper hat, dass dann nicht so schlimm ist.
Ha. Das ist dann ja interessant, dann können wir das ja direkt mal vergleichen, wie es dann bei mir ist und wie es dann bei dir ist.
Ja, ich bin dann halt so 10 Tage einfach krankgeschrieben. Ja.
Oh, bitte nicht.
Nein, Quatsch, knock on wood.
Ja.
Aber ja, das war mein kleines Highlight.
Ja, schön. Ich erzähle da mal, dann erzähle ich mein Highlight der Woche, oder? Hast du noch was?
Noch ein Highlight? Ich weiß nicht, ich glaube, das war's. Also das war jetzt halt auch mein Highlight, eigentlich das Vaccine und ein bisschen unterwegs sein.
Mein Highlight der Woche ist, dass mich eine Freundin besucht hat. Die war aus Berlin zu Besuch. Mhm. Ihre Mama wohnt hier.
Schön.
Die ist hier.
Piep.
Und das ist jetzt nämlich die Überleitung zum Thema der heutigen Folge. Die habe ich 2007 bei meinem ersten Praktikum beim Film kennengelernt. Das ist also meine älteste Freundin aus Berlin. Die hat dann auch ein Praktikum da in der Produktionsfirma gemacht. Und da haben wir uns kennengelernt und verstehen uns seitdem sehr gut und waren immer in Kontakt und schon zusammen im Urlaub, auch mit ihrer mit ihrer Schwester und ihrem Freund. Ich war auf ihrer Hochzeit, habe da Freundinnen kennengelernt, mit denen ich jetzt auch super eng bin. Ah ja, einmal hat sie einen Filmdreh in Köln gehabt und ich in Berlin. Da haben wir im jeweiligen WG-Zimmer voneinander dann gewohnt.
Ihr guesst schon, unser Thema heute ist Zoras grandiose Filmkarriere, die eigentlich Oscar-worthy war, aber aus irgendeinem Grund hat sie nie einen bekommen.
Ja, ich verstehe
auch nicht. Very, very sad.
Ja.
Academy, ihr müsst da nochmal was nach.
Es wird Zeit.
Ja, aber es ist auch voll ein guter Einstieg, weil nämlich meine erste Frage wäre auch gewesen, wann bist du überhaupt zum Film gekommen und wie bist du zum Film gekommen? Und das hast du ja auch schon ein bisschen angerissen.
Ja, das war eben direkt nach dem Abi 2007. Ich wusste ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich dann machen will. Ich wusste irgendwie keine Ausbildung, ich will nicht direkt ein Studium anfangen. Und dann saß ich so ein bisschen zwischen den Stühlen und war so ein bisschen verloren zu Hause. Und dann hat sich dieses Praktikum über so ein paar Ecken ergeben und wirklich so, ich habe dann mit der Produzentin telefoniert, ich glaube Freitagnachmittag, und sie meinte, ja, kannst du Montag früh in Berlin sein? Ich so, ja, na klar, kein Problem. Und habe mir dann da irgendwie so ein Zimmer gesucht und meinen Koffer gepackt und bin da hochgefahren und war dann 5 oder 6 Wochen bei diesem Filmdreh dabei. Das war aus der, die gab es damals, die ProSieben Funny Movie Reihe. Da wurden Filmgenres veräppelt. Da zum Beispiel auch Elias Mbarek hat da in so einem Vampirfilm mitgemacht. Es gab irgendeinen Teenie-Liebesfilm und ich war bei dem Western-Film mit dabei. Und erstmal so ein paar Wochen zur die Filmvorbereitung im Produktionsbüro und da halt die typischen Tätigkeiten gemacht. Kopien dem Regisseur Kaffee gebracht, irgendwie für Kostüm und Maske irgendwelche Taschen irgendwo geholt und so weiter. Und ja, da war dann eben Piep dann auch mit im Büro und wir haben super gut verstanden und konnten uns das dann echt ganz gut aufteilen. Und da ging es dann auch irgendwann, es gibt die Westernstadt Templin oder so heißt die, glaube ich.
Ja, ich glaube, die kenne ich sogar.
Gibt es auch immer noch.
Aus privaten Gründen.
Ja. Und die wurde eben
nicht,
auch
dass ich da schon mal war.
Ja, die wurde auch schon gemietet. Die wurde dann gemietet und dann wurde da 10 Tage oder so gedreht. Und da gab es nur eine kleine Hütte, war dann das Produktionsbüro. Und da war dann einfach aus logistischen Gründen kein Platz für mich. Und da meinten die, ja, geh mal ans Set und frag mal, ob da jemand Hilfe braucht. Und genau das habe ich auch gemacht. Und die Innenrequisiteurin, die war auf jeden Fall so, jo, ich brauche Hilfe. Und dann bin ich da einfach mit der die nächsten Tage rumgerannt, habe überhaupt nicht gecheckt, was wir machen, warum wir jetzt den Tisch von da nach da schieben, warum jetzt was wie wo passiert. Aber es hat voll Spaß gemacht. Und am Set sein war aufregend. Und sich das anzugucken, wie so eine Szene entsteht. Und dann dachte ich mir, ja, okay, Innenrequisite, das könnte ja echt was sein. Und da, es gibt so eine Seite, Crew United heißt die. Da werden so Filmstellen ausgeschrieben.
Ah, ja.
Und da habe ich mich dann nach dem Praktikum umgesehen und da dann die Lindenstraße gefunden. Da hat die Innenrequisitenpraktikantin gesucht, habe mich da beworben und das bekommen und bin dann nach dem Praktikum dann auch die Innenrequisitenassistenz geworden und war dann in 1,5 Jahre da.
Voll gut, dass du übernommen wurdest.
Ja.
Und du hast auch schon meine nächste Frage ein bisschen vorweggenommen.
Oh, okay,
Die wäre nämlich gewesen, was hast du denn genau gemacht? Also was war genau dein Aufgabenbereich? Aber du hast jetzt schon Innenrequisite erwähnt.
Ja.
Deswegen kannst du ja einfach mal unseren Zuhörende.
Ja.
Ich mache immer, mein Gender ist immer, dass ich einfach anstatt StudentInnen sage ich Studierende.
Aber ja, versuche ich auch, aber es geht
das
nicht immer.
Komisch
Zuhörende.
Nee, eben. Zuhören, ist das richtig? Das hört sich irgendwie falsch an.
Ich glaube schon.
ZuhörerInnen. Kannst vielleicht ein bisschen erklären, was man genau als Innenrequisite macht, von der Planung bis zur Ausführung, vom Day-to-Day.
Yes.
Was muss man beachten?
Yes. Die Innenrequisite ist ein Teil des Ausstattungsdepartments. Das heißt, da ist der oder die Head of Department ist dann das Szenenbild. Also man sagt da auch meistens nicht Szenenbildner oder Szenenbildnerin, sondern einfach nur das Szenenbild und die Kamera, die Regie, also da wird immer nur in Abteilungen gesprochen. Ja, die Produktion macht das.
So wie im Krankenhaus. So.
Ja, genau.
Die Kardiologie, genau.
Und
das wissen wir, weil wir Grey's Anatomy-Fans
sind. Richtig. Und da ist es dann eben die Ausstattung und da gibt es dann den Szenenbildner, der die Sets gestaltet und sich überlegt, wie der Raum aussieht. Natürlich basierend auf dem Drehbuch, aber auch auf den visuellen Ansprüchen und Ideen der Regie, der Kamera. Was muss alles vorkommen? Wie viel Platz muss da sein? Worauf muss geachtet werden? Das Szenenbild überlegt sich das dann quasi alles, hat eine Außenrequisite, die dafür zuständig ist, diese Dinge dann zu organisieren. Also wenn es dann darum geht, es ist ein Wohnzimmer und dann muss das natürlich als Wohnzimmer eingerichtet werden. Das heißt, man braucht ne Sofa, Teppich, Tisch. Gibt es noch irgendwie, welche Lampen sind da, Vorhänge, Bilder und so weiter. Das besorgt die Außenrequisite dann in Abstimmung mit dem Szenenbild. Dann gibt es die Setdresser, die das Set dann entsprechend einrichten, die nach Bedarf auch, je nachdem, wo man das macht, Böden verlegen oder Böden malen, tapezieren und so weiter. Und die Innenrequisite ist dann beim Dreh mit dabei und betreut dann die Ausstattung. Das heißt, wenn wir in dem Wohnzimmer bleiben und da wird eine Szene gedreht, dann ist die Szene vielleicht am Ende 30 Sekunden lang, wurde aber 8 Stunden lang gedreht. Und natürlich muss aber das Bild, also das Bild heißt das, was hinterher auf der Leinwand zu sehen ist, das Bild muss aber so aussehen, also muss dann ja nahtlos ineinander übergehen, auch wenn die Kamera in 8 verschiedenen Positionen steht. Das heißt, da sind 3 Leute, die eine Unterhaltung führen. Das heißt, jede Person wird schon mal eine einzelne Kameraeinstellung kriegen. Das heißt, das sind schon mal 3 Kamerapositionen. Vielleicht trinken die dabei oder essen oder rauchen. Das heißt, jedes Mal, wenn die einen Schluck trinken, muss ich nach jedem Take zurückgehen und den Schluck wieder auffüllen. Wenn die das Glas abstellen, muss ich wissen, wo sie es abgestellt haben, damit ich es dann entsprechend wieder dahinstellen kann. Manchmal stehen sie auf und nehmen sich ein Buch und blättern dadurch. Ich muss mir dann merken, wo steht dieses Buch? Welche Seite haben die aufgeschlagen? Welches Buch war das? Und so weiter. Oder dann muss die Kamera irgendwo hingestellt werden, wo ein Möbelstück steht. Dann steht da das Regal. Dann muss das aber weggestellt werden, damit die Kamera da dann Platz hat. Und dann muss aber für die gegenüberliegende Einstellung der Sessel wieder genau da stehen. Weil es sind ja nur 2 Sekunden vergangen. Und dann kann der Sessel ja nicht auf einmal da nicht mehr stehen.
Und doch, Zora, das nennt man Geister, ja. Die im Haus alles verändern.
Ja, das nennt man Anschlussfehler. Wenn ihr, ja. Leute, wenn ihr irgendwie im Film so seht, wenn auf einmal irgendwas woanders steht, Julia Roberts, die in Pretty Woman erst ein Croissant, dann einen Pfannkuchen gegessen hat, das ist dann manchmal, weil das natürlich verschiedene Takes waren, die dann zusammengeschnitten wurden. Und die Innenrequisite ist dafür zuständig, die Anschlüsse im eigenen Department dann zu beobachten und sich darum zu kümmern, dass die dann eingehalten werden. Das heißt, ich bin bei den Proben dabei, weil manchmal passiert es dann, oh, ich brauche ein Handy, oh, ich mache jetzt nochmal das und das, oh, jetzt könnten wir noch nicht nochmal hier, Zora, kannst du nur nochmal ein Kissen besorgen? Klar, es ist 3 Uhr nachts. Irgendwo am Alex Stadtrand. Natürlich. Zora hier, die sollen jetzt Brötchen durch die Gegend tragen. Kannst du Brötchen besorgen? Na klar.
Danke.
Ja. Ja,
ja, aber es klingt ja schon mal interessant.
Ja,
da wäre auch die Frage so, weil alle stellen sich immer vor, es ist so glamorous, in einem Film zu arbeiten. Dasselbe wie auch, wenn wir in den Medien arbeiten, ist auch nicht so glamorous.
0%.
Ja, genau. Also das meiste ist einfach nur Stress. Und
ja. Lange Arbeitszeiten. Genau. Wie gesagt, ich bin bei den Proben dabei, ich bin beim Dreh dabei, ich bin bei den, wenn eben die Kameraeinstellung, das Licht verändert wird, das nennt sich Umbau. Ich bin beim Umbau dabei und ich bin beim Dreh dabei. Also ich bin wirklich
immer
am Set. Und ja, die anderen Departments können natürlich zwischendurch dann irgendwie gehen. Gerade die Schauspieler Maske, Kostüm sind ja dann bei den Umbauarbeiten dann nicht dabei oder natürlich auch nicht bei jeder Szene dabei. Und ich bin einfach immer am Set und es geht wirklich dann, man muss natürlich rechtzeitig ankommen, um schon mal die erste Szene vorzubereiten. Meistens dreht man so, also im Film dreht man so 3 bis 5 Szenen am Tag, je nachdem wie aufwendig die sind, vielleicht auch nur 1 oder 2. Bei einer Serie, bei einer Weekly-Serie, also die einmal die Woche ausgestrahlt wird, dreht man so 5 bis 10 Szenen am Tag. Und bei einer Daily, die jeden Tag ausgestrahlt wird, dreht man, ja, da dreht man so 20 bis 25 Szenen am Tag.
Was auch ohne Zora, du hast natürlich alles immer super gemacht bei allen Daily-Sachen, wo du mitgemacht hast.
Ich hab nicht bei einer Daily-Soap mitgemacht, also bei einer Telenovela. Ja,
genau, also aber auch so die Lindenstraße
ist
ja auch.
Das ist eine Weekly. Ist Weekly.
So gefühlt gibt es die immer, als ich klein war. Meine Mutter hat das immer geguckt.
Ja, dann vielleicht irgendwelche Wiederholungen, aber die 9 Folgen sind jeden Sonntag gekommen.
Aber es erklärt natürlich auch bei so nichts gegen die Lindenstraße, die ja nicht, weil es eine Weekly ist. Aber bei so Daily-Sachen halt auch ganz klar die Qualität.
Voll. Seit ich bei dieser Telenovela mitgemacht habe,
Telenovela war das?
Hand aufs Herz, ist auf Sat.1 gelaufen. Die war, glaube ich, so ein bisschen an Glee orientiert. Da wurde nämlich auch zwischendurch gesungen und getanzt. Hat an der Schule gespielt. Das war übrigens ein altes Militärgelände irgendwo außerhalb am Stadtrand von Berlin, ich weiß gerade nicht mehr wo. Altes Militärgelände, haben wir dann die Schule reingebaut und die Wohnung war dann auch da drin, aber auch unsere ganzen Büros und die Kantine und so weiter. Und es gab, ja, die Story war, Mann und Frau lernen sich im Club kennen, verbringen die Nacht miteinander, am nächsten Morgen fängt sie ihren neuen Job an der Schule als Lehrerin an und auf einmal sitzt er da, weil er ihr Schüler ist. Badabam-bam.
Das ist legal, das hat sich ein bisschen, ja. Naja, ich habe gerade gegoogelt, Telenovela. Das ist auch schon ein bisschen länger her.
Telenovela.
Gar
und,
kein,
oh, ja, und dann geht's da immer hin, Ben, Bea, und ja, das, wie die zusammen sein wollen, aber nicht können und weiß ich nicht. Und dann natürlich noch die ganzen Drama von den SchülerInnen und ja.
Rocco Stark hat da mitgespielt.
Ja, richtig cooler Typ. Oli P. Muah. I love him.
Ja. Auch.
Ja, oh, Oli geil. P. hat mitgespielt.
Ja, dann werde ich auf jeden Fall meine Frage, die ich hier unten aufgeschrieben habe, ein bisschen vorwegnehmen.
Also, ja.
Hast du mal jemanden Berühmtes gedatet, geflirtet oder rumgeknutscht mit?
Ich verweigere die Aussage.
Das heißt ja,
nicht,
und es
nicht
war
Oli
George
P.
Clooney.
Ja, mit George Clooney, mit dem habe ich leider nicht gedreht.
Ach schade, nein, das machen wir dann privat, weil ich weiß gar nicht, vielleicht weiß ich das auch, aber ich habe es vergessen, aber ich muss es auf jeden Fall, ich muss es wissen.
Ich sag mal so, am Set, wenn man 5 bis 6 Tage die Woche 18 Stunden aufeinander hängt, kann einiges passieren.
Ja, das klingt halt wie so Ferienlager mit Arbeit und das hört sich noch schlimmer an als Arbeit und Ferienlager. Als einzelne Identität. Mhm. Ne? Okay, ich kann verstehen, dass du das nicht erzählen möchtest, aber so, vielleicht erzählst du mal ein paar andere Geschichten. Was war da so das Lustigste, was so passiert ist am Set?
Oha.
Oder in der Vorbereitung?
Ja, das ist es immer. Am Set stehe ich immer und denke, oder stand ich immer und dachte, warum mache ich das hier eigentlich? Oh Gott, noch so viele Stunden. Und hinterher war ich immer, oh, es war so cool, ich will wieder. Oder wenn ich jetzt an irgendeinem Set vorbeifahre, oh, drehen ist so schön, das macht so viel Spaß. Also es ist halt wirklich cool, also die Leute macht es vor allem aus. Wenn die Leute einfach cool drauf sind, Beleuchter sind meistens super lustig. Oh, ich bin ja auch meistens in meinem Department alleine. Also ich hatte wirklich in den seltensten Fällen eine Assistenz. Das heißt, ich war die meiste Zeit alleine am Set. Das heißt, ich musste mich auch mit den Lichtjungs, wie sie genannt werden, gut stellen, weil die waren stark und mussten mir dann irgendwie gerne mal helfen. ein Sofa oder sowas wegzutragen, weil sonst stehen halt die Leute um dich rum. Du trägst da das Sofa, aber dir hilft halt keiner. Jeder ist komplett auf sein Department bezogen. Da musst du dann hingehen und meistens kannte ich dann auch die Namen natürlich am Anfang nicht und dann habe ich sie immer einfach alle Hase genannt und das war dann immer, ich bin dein Hase, na klar, helfe ich dir, das Sofa zu tragen. Das
ist ein sehr guter Tipp.
Und dann haben sie aber gemerkt, dass alle 38 Menschen am Set auch Hase sind.
Und da haben sie nicht mehr geholfen und du musstest dein Sofa alleine schleppen.
Doch, doch. Und die Lichtjungs waren auch immer, wenn ich irgendwie so, wenn in der Szene selbst gedrehte Zigaretten oder Joints geraucht wurden, ich war im Drehen echt nicht gut und wenn ich von meinem Department keine vorbereiteten Kippen bekommen habe, bin ich auch immer zu den Lichtjungs hin und meinte, ey, könnt ihr mir mal so ein paar Joints drehen? Na klar, wie viele brauchst du denn? Ja, so 30. Und die sollten bitte alle gleich aussehen. Danke, ich komme in 5 Minuten wieder.
Du rauchst ja nicht, sorry. Ich rauch aber wird am Set viel geraucht.
Super viel. Jeder raucht. Jeder.
Ja.
Es ist super krass. Aber lustige Geschichten. Ich glaube, es gibt da mehr so Situationskomik, wenn halt so lustige Versprecher passieren oder ich bin auch öfter mal über irgendwelche Kabel drüber gefallen oder so, was schön auf Kamera festgehalten wurde.
Wie du dann auch so quieks.
Ja, so. Und ich höre den Script-Supervisor nur, das behalten wir mal als lustigen Outtake. So, alles klar.
Löschen, zurückspülen.
Ja. So, nein, danke.
Auf Rolle gedreht ja. Wird.
Ich glaube, sowas gibt es dann eher.
Ja, klar. Ja, macht einfach mehr Sinn. Es sei denn, du hättest eine so parat.
Eine lustige. Ich habe nur schreckliche Geschichten.
Dann, was war der anstrengendste Dreh?
Ja.
Zu den schlechten Seiten.
Den weiß ich sofort.
Und wir wollen es den Leuten auch nicht madig machen, Zora. Wir wollen jetzt niemanden von der Filmbranche abraten oder nur... Jeder muss sich selber sein eigenes Grab schaufeln.
Ja, genau. Also ich war halt selbstständig, du arbeitest halt selbstständig. Du bist nur projektweise angestellt. Im Winter gibt es halt keine Drehs so richtig. Und schlecht bezahlt, lange Arbeitsstunden. Das Einzige, was gut bezahlt ist, ist Werbung. Ja, der schrecklichsten Dreh, den ich je hatte, war auch ein Werbedreh. Falls es irgendjemand meiner Kollegen hört, die werden wahrscheinlich von diesem Werbedreh, die werden sofort wissen, welchen ich meine, weil das war Hardcore. Den habe ich noch während des Studiums gemacht. 2014.
Da gab's ja einige. Die waren ja alle...
Ja, genau, da habe ich einen Werbedreh gemacht für die Weihnachtssaison und da haben wir in 6 Tagen 8 Werbespots gedreht oder sowas. Und wie gesagt, das war mein erster Werbedreh. Ich kannte halt den Szenenbildner und deswegen darüber bin ich dann an den Job gekommen. Und da hatte ich dann auch eine Assistenz. Und da habe ich mich zum Glück gut mit dem Gripper verstanden. Grip ist, manchmal sieht man ja so Kameras, die auf so Wägen stehen, die auf Schienen laufen. Und das ist Grip. Die kümmern sich darum, dass diese Schienen aufgebaut werden, dass die gerade sind, also eben sind und so weiter. Das sind Gripper. Und mit wem ich mich nicht so gut verstanden habe, beziehungsweise er sich mit mir, war... Der Regisseur, der hatte vor allem ein Problem mit meinem Chef. Die sind öfter mal irgendwie in der Vorbereitung aneinander geraten.
Ja, das ist aber auch dann echt kleinlich. Aber so sind Menschen auch. So mache ich ja auch meinen Job.
Ja, aber genau, das war halt, es wurde halt in einer Villa in Potsdam gedreht, wo dann jedes Zimmer ein Set war. Und dann standen wir halt am Set und dann hieß es, ja Zora, ich hätte gerne eine andere Lampe. Können wir nochmal die Couch austauschen? Und ich war so, nee, wir haben hier keinen Fundus. Woher soll ich das nehmen?
Ja.
Ja, also du bist komisch. Ich so, okay, ich hole meinen Chef, kannst du mit dem ausdiskutieren. Das Set ist abgenommen. Abnahme heißt, dass die Head of Departments einmal durch das Set durchgehen, alles besprechen, ist alles da, was wird noch gebraucht und dann wird das halt organisiert. Ich bin nur dafür da.
Approval.
Ja, genau. Ich bin nur dafür da, dann vor Ort das dann zu den Leuten in die Hand zu geben, aufzupassen, mich um Essen, Getränke, Anschlüsse, sowas zu kümmern. Aber
ich
halt
könnte
nicht
halt
ja.
so Abnahme machen, auch in unserem Job oder so. Also ich könnte das nie, deswegen bin ich auch ganz froh, halt das nicht machen zu müssen, was ich mache normalerweise, weil, oder doch, ich muss es von so Junior-Leuten abnehmen, was die machen, aber ich kann das nicht, auch bei so Ads und so, wenn ich irgendwas sehe, ich sehe es nicht, ich finde keine Fehler, ich finde nicht, was man besser machen kann, aber jedes Mal, wenn ich über so Approval für ein Artwork oder sowas brauche, gibt es immer nicht, weil der Client so 20 Millionen Sachen noch hat, die noch geändert werden muss.
Ja. Ja, genau, und das ist mir dann halt, ja, das ist mir dann halt immer am Set passiert und nur so hin und her und dass wir ständig diskutieren mussten und dann, ich glaube, es hatte auch was damit zu tun, dass ich eine Frau bin, also es gibt am Set ja immer tendenziell wenig Frauen und viele Männer und dann war es auch immer so, dann hat er halt irgendwann angefangen, immer den Gripper zu rufen, wenn irgendwas für meine Aufgabe fällig war. Und ich war natürlich immer am Set und habe das dann mitbekommen, beziehungsweise mit ihm habe ich mich ja dann gut verstanden und er hat mir dann Bescheid gegeben und dann haben wir das zusammen gemacht. Oder wenn ich irgendwie noch eine Minute gebraucht habe, dann hat er immer gesagt, ja, noch 5 Minuten für Grip und dann war es immer okay.
Ja.
Wenn ich die Minute hätte haben wollen, dann wurde mir die nicht gegeben. Ja, war so, nee, du musst jetzt fertig sein.
Scheiße. Ja. Vor allem so, also es bringt ja auch nichts. Aber so das kennt man ja, glaube ich, in allen Bereichen, so ähnliche Situationen. Aber es bringt halt nie was, weil man sich selber ja auch dann jedem im Weg ist. So.
Ja, ich habe am letzten Tag habe ich geweint. Da waren wir den ganzen Tag im Keller und ich wurde mal wieder vor allen angeschrien, wie jeden Tag. Und mir liefen einfach nur stumm die Tränen runter. Alle haben mich angeguckt und es tat ihnen allen so leid, weil sie ihn alle auch so kacke fanden. Und, da habe ich noch eine Anekdote, die ist, vielleicht ist das die witzige Geschichte. Ich habe ja schon von diesen Anschlüssen erzählt. Und in diesem Werbespot gab es Socken. Da haben wir am Tag vorher schon mit gedreht und am nächsten Tag haben wir die wieder gebraucht. Und deswegen waren es dann quasi Anschlusssocken. Ja. Und dann habe ich die natürlich am Abend nach dem Dreh, habe ich die bei mir in den LKW gelegt zu meinen Sachen, damit ich die auch wirklich safe als Anschluss habe und die nicht irgendwo verloren gehen. Und habt sie dann am nächsten Tag bei den Proben, okay, die werden dann da hingelegt, okay. Mh. Und dann habe ich die halt dann entsprechend dann ausgetauscht.
Ja.
Und dann hat mich der Regisseur gefragt, sind das die Anschlusssocken? Ich so, ja. Hatten die nicht die und die Stitches? Nee, das sind ganz sicher die Anschlusssocken. Ja, das will ich lieber überprüfen gehen. So, okay, können wir gerne machen. Weil du kannst dir, es gibt auch, es gibt auch einen Video-Operator, der hat quasi das gesammelte Material zur Verfügung und da kannst du dir dann nochmal die Takes nochmal angucken. Und dann sind wir zu dem hin und haben das dann nochmal diskutiert. Und während der Video-Operator die Socken rausgesucht hat, meinte der Regisseur, du bist dir also ganz sicher? Ich so, ja, ganz sicher. Er so, ja, wollen wir wetten? Ich so, ja, klar. Er so, ja, warum? Und dann meinte er, ja, okay, um die Gage. Und dann war ich kurz so, Und dann meinte ich, war ich aber so, ja, okay, weil die Gage von Regie.
Stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht.
So geil hoch.
Oh Gott,
Und ich war mir, ich wusste ja, dass meine Socken die richtigen sind. Und wir sind dann auch wirklich mit den Socken in der Hand halt zu dem Video-Operator hin. Naja, da hat er dann kurz gestutzt, als ich meinte, ja, okay, um die Gage. Und dann meinte er, nee, okay, wenn du gewinnst, darfst du mich einmal vor dem gesamten Team als Arschloch bezeichnen? Und wenn ich gewinne, bin ich einfach weiter so zu dir, wie ich eh schon bin. Und wirklich, die Augen vom Video-Operator sind so groß geworden und ich gucke ihn auch nur so an und aus uns beiden sprach nur die Fassungslosigkeit von, er weiß, wie er zu mir ist? Ich bin hier seit 5 Tagen am Struggeln und abkotzen.
Ja, und vielleicht braucht er auch irgendwie, vielleicht ist das seine Management-Art, so als Regisseur alle irgendwie unter Kontrolle zu haben.
Aber zu den anderen war er nicht so, also auch nicht nett.
Ja, aber sich so einen rauszupicken, den man so richtig fertig macht, wenn man halt sonst das kleinste, neueste Girl am Set ist. Dann.
Ja. Und
aber asozial.
Ja, und natürlich waren meine Socken die richtigen Anschlusssocken.
Ja, das ist eigentlich eine schöne Story. Das ist ja. Ich dachte, die Geschichte wäre halt so 3 Jahre später ist er an Krebs verstorben.
Ach so. Oder vom Auto. Boah, das wäre nicht so lustig. Das wäre
oder
ja
irgendwie so Licht ist abgefallen und aus seinem Kopf geflogen.
Leider auch nicht. Nein. Aber halt Genugtuung. Ich war immer richtig gut in meinem Job. Cool. Und das war so, ja Mann, und jetzt siehst du. Und auch der Produzent meinte hinterher, ja, du hattest ihn ja wenigstens unter Kontrolle. Und ich gucke ihn mit meinen verquollen, verweinten Augen an und bin so, ja, wenn du das meinst, okay. Also ich habe davon nichts gemerkt, aber jo. Und im Jahr danach habe ich noch mal für dasselbe Produkt Werbung gemacht und habe dann auch erstmal gefragt, wer macht da Regie? Und hätte der nochmal Regie gemacht, hätte ich den Dreh nicht gemacht.
Ja, nee, das ist doch nicht wert.
Nee, da ist es egal. Also es war richtig gut bezahlt, aber für das Leiden.
Nee.
Ja. Und alle waren nur so, ey Zora, eigentlich ist es nicht so schlimm. Eigentlich ist es alles gut. Ich meine, ey Leute.
Das ist furchtbar.
Ja.
Das ist nicht gut. Krass. Mhm. Aber wäre es auch bei meiner nächsten Frage. Mhm. Werbung oder Film?
Film ist schöner. Werbung ist viel besser. Ja. 5-mal so gut.
Werbung. Ich finde, den deutschen Film, der ist eh tot und es gibt fast nichts Gutes aus Deutschland. Da muss man sich gar nicht die Mühe machen.
Hä, es gibt richtig viele gute. Das sind einfach nur schlechte Vorurteile. Es gibt richtig viele gute deutsche Filme und Serien.
Ja, vielleicht. Aber die sieht man immer nicht, weil die nie so da sind. Irgendwie.
Die sind nie so populär. Naja, Dark?
Ja,
hallo?
Ja, so mal gibt es auch
How to Sell Drugs Online Fast?
Das ist Netflix. Aber da habe ich auch nur die
erste Staffel
gesehen und stimmt, aber die hat einen internationalen Cast.
Ja, aber es ist eine deutsche produzierte Serie. Mit einer deutschen Regisseurin.
Das stimmt. Aber auch wieder eine Netflix-Produktion. Also es gibt schon gute Sachen, aber so der meiste Schlunz ist ja Rosamunde Pilcher.
Ja, genau, das dachte ich auch gerade. Ja.
Und
Traumschiff.
Es gibt natürlich viel. Ja, das hat bestimmt ein Riesenbudget. Weißt du, in Deutschland wird einfach viel Geld investiert in Sachen, die nicht so geil sind.
Ja.
Und es gibt, also wird ja überall, aber deutsche in Deutschland, Serien oder Filme, die schlecht sind halt auch grottig.
Und laufen die dann auch einfach, die laufen dann halt auch viel im deutschen Fernsehen. Das ist es ja.
Ja. Ja, genau. Also das ist halt, was du siehst oder so die Kino-Blockbuster sind jetzt ja auch nicht. Mhm.
Ja, das stimmt.
So meistens das Beste. Nicht, dass es nicht mal einen guten gibt oder so im Jahr.
Ja, vielleicht. Aber jetzt nicht so Dauer.
Nee, also die Qualität ist halt schon sehr abweichend, würde ich sagen. Ja. Kommt natürlich auch auf Anspruch an.
Ich
aber
glaub,
auch die Storys.
Ja, Musikvideos sind, glaube ich, okay bezahlt. Aber auch, ich hatte einen Musikvideodreh. Da war ich, glaube ich, 20 Stunden. Weil das wird halt so lange gedreht, bis es fertig ist. Da gibt es halt nur einen Drehtag zu. Also.
Ja.
Und ja, Werbung kannst du halt gutes Geld verdienen, weil, also, was ich vorhin schon meinte, du bist halt selbst krankenversichert. Ich habe teilweise, auch wenn ich einen Monat keinen Dreh hatte, muss ich halt trotzdem 300 Euro Krankenversicherung zahlen.
Klar.
Plus Miete und so weiter. Und dann musst du aber im halben Jahr, ein halbes Jahr so viel Geld beisammen haben, dass du dann den Winter und das Frühjahr über trotzdem davon leben kannst, wenn es dann keine Drehs gibt.
Aber bei der Lindenstraße warst du da?
Da war ich fest angestellt.
Da warst du fest angestellt?
Ja.
Da war es noch alles schön und gut.
Ja, ja, ja. Da ist man entweder beim WDR oder bei Geißendörfer direkt angestellt gewesen. Das war auch eine 5-Tage-Woche, 8 bis 18 Uhr, ganz normal. Ah ja, das ist vielleicht
wundervoll.
Lustig. Spielt in München und wird in Köln gedreht. Und da sie in Köln gedreht wird, ist natürlich Karneval ein großes Thema. Und das heißt, da wo dann irgendwie immer Januar, Februar, je nachdem wann Karneval war, haben wir dann immer einen Monat lang auch jeden Samstag gedreht, damit wir dann während Karneval frei haben konnten. Und das haben aber auch alle gemacht. Das war gar kein Thema, natürlich. Und dann hatten wir aber Karneval immer eine Woche frei, weil da wäre sonst auch keiner
gekommen. Ja, das ist eigentlich auch ganz cool.
Ja.
Also auch wenn du kein Karneval feiern magst oder möchtest, dann kann man ja auch die also extra Urlaub sozusagen verbringen.
Ja, naja, du hast halt vorher einen Monat lang jeden Samstag da gestanden, ne? Also
aber ja, so Leute arbeiten ja auch manchmal viele Tage die Woche.
Ja.
Oder auch samstags.
Und so ich fand es halt schon cool, dass man dann einfach zu Karneval dann einfach da die Zeit hatte.
Ja, ist auf jeden Fall cool, wenn man fest angestellt ist und dann halt Karneval die Woche hat. Nice. Aber warum hast du dann aufgehört mit dem Film?
Weil es mir zu unbeständig war. Ja. Werbung habe ich ja tatsächlich nur in den Semesterferien gedreht. Es war mir tatsächlich zu unbeständig und zu schlecht bezahlt. Und ich wusste, also so viel Spaß es mir gemacht hat. Und wenn man sich dann auch an die Arbeitszeiten gewöhnt und wechselnde Teams sind auch super. Aber ja, ich wollte einfach tatsächlich ein geregeltes Einkommen, eine Krankenversicherung und auch irgendwie eine Absicherung für das Alter haben. Also so ganz spießige, rationale Gründe.
Ja, ergibt ja Sinn.
Ja.
Also gerade auch als Frau, wenn Film ist ja auch nicht, also erstmal nicht nett zu Frauen, oder die meisten Jobs ja nicht, aber ich glaube, Film hört sich auf jeden Fall immer nicht so gut an. Mhm. Und wenn du dann nämlich schwanger bist oder so, sorry, dann musst du auch erstmal weg.
Ja, und ich habe ja auch noch eine Verletzung am Rücken.
Ich habe schon Horror-Stories gehört.
Ja. Oh ja, das ist auch nicht kann gut nicht mehr so schwer tragen.
Zu tragen. Ja.
Und ich kann auch nicht mehr so lange stehen und durch diese Verletzung am Rücken zwei schlechte Punkte für Filmdrehs, wo man nur steht und in meinem Fall viel schleppt.
Ja, krass.
Ja, und ich wollte mir dann tatsächlich auch nicht den Rücken noch weiter verkacken.
Kaputt machen.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Das verstehe ich. Das sind auf jeden Fall gute Gründe, um aufzuhören.
Und ich bereue die Entscheidung auch nicht. Wie gesagt, manchmal, wenn ich so an einem Set vorbeifahre, werde ich kurz nostalgisch und dann rufe ich mir schnell die ganzen negativen Punkte wieder ins Gedächtnis und dann ist auch alles wieder gut.
Ich finde schon, allein wenn man an so einem Set vorbeigeht, das ist nie entspannt.
Nee, ist es auch nicht. Man ist
einmal
voll
ist mir
drin.
In Berlin ein Hund in so ein Set gerannt. Da waren die voll sauer auf mich.
Boah, ich würde ausrasten.
Sorry. Ja, ja, ich kann es auch voll verstehen, aber auf der anderen Seite so, hey, ihr benutzt halt meine Straße gerade und ich habe den Hund nicht unter Kontrolle.
Ja, eben, du hast den Hund nicht unter Kontrolle. Die Straße wird hier gemietet, die ist offiziell gesperrt.
It's my right as a citizen und wenn ich den Hund noch fünfmal durch euren Filter... Nein, nope. So schlimm war es ja auch nicht, aber so gleich so...
Ja. Nee, da ist auf jeden Fall, also es gibt schon, wie gesagt, die Beleuchter sind lustig und man kann auch schon mal lachen, aber es ist auch viel pam, 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 einfach durchballern. Man will es einfach die Zeit da, weil man weiß, wenn man einmal an einer Szene sich verheddert oder wenn es dann hängt und du musst es halt einfach fertig kriegen und dann machst du halt ja, zwei, drei, vier Überstunden und ganz ehrlich, die meisten Produktionen schieben dann halt nicht den nächsten Drehtag nach hinten, damit du die Ruhezeit einhalten kannst. Nee, dein Tag beginnt am nächsten Tag trotzdem um 4 Uhr morgens, auch wenn du bis 22 Uhr am Set warst. Das wird dann nicht
auf... Aber ich frage mich auch so, bei so Sachen wie Ruhezeiten generell, also generell so bei Arbeitgeber...
Habe ich nur in Serien erlebt, dass es eingehalten wurde, also, sonst...
Ja, aber nee. Was es überhaupt gibt, also...
Naja, aber brauch's ja. Also, naja, also es geht vor allem darum, zum Beispiel die Beleuchter haben am Set das Recht, den Dreh abzubrechen nach einer bestimmten Zeit, weil die einfach mit Starkstrom arbeiten.
Ja.
Und dann das versicherungstechnisch nicht mehr greift, ja, wenn die sich dann verletzen.
Ja, ergibt Sinn.
Und wenn die dann halt einfach müde und unkonzentriert sind und dann da was passiert, sind die halt am Arsch. Und dann können die sich auch einfach richtig krass verletzen mit dem Starkstrom.
Ja.
Und das hatte ich einmal an einem Set, dass der Oberbeleuchter gesagt hat, okay, jetzt hier, das war's für heute, wir packen ein. Und fünf Minuten später standen wir im Dunkeln. Das war so, ah ja, okay, der Drehtag heute ist wohl beendet. Und dann sind die auch erst am nächsten Tag mittags ausgeschlafen wiedergekommen. Und dann ging's erst weiter.
Ja,
und das fand ich schon ziemlich gut.
Also würdest du empfehlen, Beleuchter zu sein, wenn man sich hier als Zuhörerin...
Nee, die müssen auch so schwere Lampen schleppen.
Mm-mm. Ja, aber wenn du stark bist, wenn du so richtig
Ach so,
bist,
ja, wenn du stark bist, dann schon.
Schwimmgänger bist,
ja, ja.
Pumper.
Aber genau, und die sind eben die Einzigen, die das Recht dazu haben. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich bin hier in meiner 14. Stunde, ich gehe jetzt, würden die sagen, ja, morgen haben wir 20 andere Leute, die deinen Job machen würden, ist uns doch egal.
Ja, voll. Everyone's replaceable.
Yes. Bis auf die Schauspieler. Obwohl.
Die sind auch replaceable, ja. Sorry. Die sehen alle gleich aus.
Oder da müssen die Szenen halt nochmal neu gedreht werden.
Ich glaube, man merkt es nicht mal. Ich bemerke es bei manchen Filmen, auch so bei so Sequels nicht, wenn die einen anderen Schauspieler für irgendwas benutzen.
Was? Oder so in Serien, im Piloten und dann in der ersten Folge sind Suki zum Beispiel bei Gilmore Girls. Suki ist eine andere.
Wirklich? Das ist mir nie aufgefallen.
Kirk ist am Anfang nicht Kirk. Kirk hat am Anfang einen anderen Namen.
Hä?
Weil der immer so Gastrollen hatte, immer so verschiedene.
Sowas fällt mir immer nicht so auf. Auch bei Private Practice, weißt du, dieser Grey's Anatomy-Ableger?
Ja.
Da ist auch in Grey's Anatomy, die ersten Folgen, ist Naomi, die beste Freundin von Addison, jemand anders. Das ist mir erst dieses Jahr aufgefallen, als ich jetzt wieder Grey's Anatomy geguckt habe. Das sind zwei komplett andere und die sehen auch richtig unterschiedlich aus. Die haben keine einzige Ähnlichkeit. Also, außer dass sie afroamerikanisch sind, aber gar nicht ähnlich. So zwei komplett verschiedene Personen.
Krass.
So wie wenn man mich und dich hinstellen würde. Und mir ist das nie aufgefallen. Bei mir einfach solche Sachen nicht auffallen. Mir würde auch nicht auffallen bei Pretty Woman, ob sie Pancakes oder Croissants ist. So steckt sich halt irgendwas in den Mund.
Ja, ich muss halt wirklich aufpassen, dass ich beim Film nicht anfange, das aus Innenrequisiten-Sicht zu gucken, sondern das einfach aus Zuschauersicht mir angucke. Das passiert manchmal.
Ja, glaub,
gerade wenn die Filme schlecht sind, dann fange ich an, auf so Details zu achten oder auf Filmfehler und wie die Ausstattung ist. Oh, da hätte ich die Lampenschirme aber nochmal gedreht. Man sieht die Naht, das ist hässlich.
Ja, so ja voll, aber so solche Sachen fallen einem halt nicht auf, wenn man sich dafür nicht interessiert oder damit nie irgendwie konzentriert wurde.
Genau, und das war halt auch ein Teil meines Jobs, dann zum Beispiel Blumen auf dem Tisch so in die Kamera drehen, dass halt die schönen Blumen vorne sind. Also es klingt so banal,
Ja, es ergibt ja
aber,
Sinn.
Aber es macht ein Bild, es kann das ganz anders wirken lassen. Ja, oder
ja,
Vorhänge.
Fall, wenn du
Kameramänner hatten immer einen Fokus auf Vorhänge. Ich habe schon 10 Minuten Vorhänge irgendwie hin und her geschoben und glatt gemacht und dass die irgendwie richtig fallen und so weiter. Ja, und bei Lampen halt immer den Lampenschirm, die Naht nach hinten machen, weil es sieht immer hässlich aus, wenn die Lampe an ist und du die Naht siehst.
Stimmt. Aber so, wenn man drüber nachdenkt, das würde man ja auch bei sich zu Hause machen, oder? Also ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist.
Also mir wäre es wahrscheinlich egal, weil ich überhaupt kein ästhetisches Verständnis habe. Oder so, ich sehe es bei mir, also früher, also habe ich jetzt nicht mehr, aber so hier, da hängt jetzt seit 2 Wochen ein Bild richtig schief.
Oh.
Und jedes Mal bin ich so, wenn ich aufstehe, das nervt mich so, dann richtig ist. Nö. Ich bin auch noch seit 17 Tagen oder fast 18 jetzt im Aprilkalender drin, der halt so 10 Zentimeter von mir entfernt ist. Ich kann es einfach nicht umdrehen.
Oh ja, Uhrzeiten einstellen und Kalender hin und her schieben, auch ein großes Thema. Weil natürlich die Uhr in den seltensten Fällen läuft. Oh, oder wenn es immer darum geht, dass der Wecker dann gefilmt wird und dann, dass der klingelt. Und dann musst du jedes Mal die Uhr umstellen, damit es wieder dann, zurückstellen, damit es wieder klingelt. Handys, dass die SMS ankommen. Alles ist fake.
Ja, nothing's real.
Nope. Essen wird mit Haarspray eingesprüht, damit es länger haltbar bleibt.
Ja,
und damit Komparsen das nicht essen. Immer vor den Komparsen mit Haarspray drauf machen, damit die nicht das Set fressen und das dann scheiße aussieht.
Halbes Buffet.
Ja, wirklich, sonst auf einmal fangen die an, da die Trauben vom Tisch zu essen. Dann denkst du dir nur so, Digga, wir sind hier mitten im Dreh, in der Szene. Du kannst doch jetzt nicht irgendwelche Trauben vom Set essen. Außerdem standen die schon 5 Stunden unterm Licht. Viel Spaß. Pfui.
Ja, ist schon Wein, deswegen werden die gegessen.
Ja, ich glaube auch.
So
wenn du Durst hast, dann geh weg vom Set. Trinken am Set ist auch nicht erlaubt. Da habe ich schon so oft irgendwelche Flecken oder sonst was und dann... Ja.
So wie
oder irgendwas geht kaputt. Oh, wie oft haben wir das? Ja, einmal. Oh,
Ich hab dir gesagt, spiel nicht damit rum.
Ja, Schauspieler fummeln auch super gerne an irgendwelchen Sachen rum und spielen irgendwo mit. Du musst auch, wenn Schauspieler irgendwas in der Hand hatten, irgendwelche Handys oder Taschen oder du musst die hinterher direkt abpassen und denen alles wieder abnehmen, sonst nehmen die das mit.
Oh, ja, klar.
Oh,
ich will auch alles klauen, Zora.
Ja, mir fällt eine lustige und peinliche Geschichte ein.
Ja.
Das war ein ZDF-Fernsehfilm. Und da
Rosamunde Pilcher?
Nein. Nein. Und schade. Da haben zwei Leute miteinander telefoniert und die eine hast du gesehen. Also die eine wurde gefilmt und bei dem anderen war es nur die Stimme. Und die Stimme war aber tatsächlich, das war dann keine Aufnahme, sondern es war tatsächlich ein Telefonat vor Ort. Mhm. Und dann habe ich dem Schauspieler, also der Stimme, dann das Handy das Filmhandy gegeben, wo dann quasi die Nummer drauf eingespeichert ist, damit er dann das Filmhandy von der Schauspielerin dann anrufen kann.
Ja.
Und dann gehe ich dann nach dem Take zu ihm hin und meint so, ja, kannst du mir das Handy wiedergeben? Und er so, nö, ich behalte es jetzt einfach. Also, die Szene war noch nicht zu Ende. Ne?
Ja.
Nö, ich behalte es einfach. Ich so, ja, aber kannst du es mir nicht geben, weil wir brauchen das ja gleich wieder. Ja, nee, ich passe da schon drauf auf. Und ich so, ja, ganz sicher? Ja, klar. Ich so, na gut. Und dann kommt der Regisseur zu mir, gibt mir ein Handy und sagt, ah ja, hier, wir haben das doch nicht genommen. Und ich so, hä, wie, wir haben das noch nicht genommen? Nee, der Schauspieler hat jetzt sein eigenes Handy benutzt. Ich so, habe ich dann gerade versucht, dem Schauspieler sein privates Handy wegzunehmen? Und der Regisseur so, ja, kann gut sein. Ich so,
unangenehm. Gib mir dein Handy.
Ja, und jetzt wusste ich auch, warum er so irritiert war und partout sein Handy nicht herausrücken wollte.
Das ist ja auch voll das Private. Also
ja.
Handys sind ja schon, da ist ja dein ganzes Leben drauf.
Ja, und dann kommt da so eine an, die du noch nie gesehen hast und ist so, hallo, kannst du mir bitte dein Handy geben?
So, jetzt.
Und dann bin ich aber nochmal zu ihm hin und war so, okay, hey, sorry, ich dachte, das wäre das Filmhandy. Ich habe nicht gecheckt, dass es dein privates ist. Und er so, ah ja, okay, ich habe mich schon gewundert, hahaha. Ja.
Ja, aber ist ja alles.
Ja, es war einer von den Mockridge-Brüdern, aber frag mich bitte nicht, welcher. Nicht Luke.
Den mögen wir nicht.
Den mögen wir
böse.
Nicht. Ja.
Was hat der nochmal gemacht, was Böses?
Darüber reden wir nicht, dann muss es mit Triggerwarnung wieder rausgeben.
Okay.
Ja.
Er hat was sehr
also
Böses
allegedly.
Gemacht. Ja, das ist dann immer wahr.
Ja. Na, ich, vor allem
außer bei Johnny Depp und Amber Hart.
I don't
da
know.
Da habe ich immer gesagt.
Ja, vor allem aus der Lindenstraße kenne ich ja Bill und Jeremy Mockridge.
Stimmt, der war jetzt ja.
Die waren da ja beide. Ja, ja. Mit denen habe ich ja anderthalb Jahre gedreht und dann kam da halt noch ein Mockridge-Bruder hin. Und dann wollte ich, ja, ich glaube, sind die nicht 5 oder 6 Brüder oder so?
Ja,
oh ja, auf
Kinder
Netflix oder in der ARD oder ZDF Mediathek gibt es auch eine Serie, 2 Staffeln über die Mockridges. Das ist wie so eine Mockumentary gedreht, aber ist natürlich eine gescriptete Serie. Aber es ist halt zu, ich fand, vielleicht ist es auch lustig, weil ich halt Bill und Jeremy kenne.
Mhm.
Ich fand's so witzig, also richtig gute deutsche Serie.
Ja, nice. Es gibt wirklich, ich habe gerade gegoogelt, so, du hast recht, es gibt 6 kleine Mockridges.
Ja.
Furchtbar. Furchtbar.
Cute. Ja, und die Mockridge-Serie? Mockridge-Brüder-Familie, Mockridge-Söhne, Mockridge-Fernsehgarten? Riedige Serie. Die Mockridges, eine Knallerfamilie.
So wie die Kelly Family.
2 Staffeln. Ah, von 2015. Okay, ja, krass.
Krass.
Oh, Margie Mockridge liebe ich auch.
Aber ich finde es weird, dass du einfach 6 Söhne zur Welt bringst.
Ja, und die sehen dem Bill alle so ähnlich. Ist richtig krass.
Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob das so gut ist.
Ja. Bill war auf jeden Fall, das war auch ein ganz toller am Set. Der war so nett und lustig und professionell. Und als ich bei der Lindenstraße war, hat er dann, erstmal habe ich in den anderthalb Jahren, glaube ich, 5 Hochzeiten mitgedreht und 3 Todesfälle oder so. Und er ist, also seine Rolle ist irgendwann, Erich ist irgendwann herzkrank geworden.
Ja,
und wirklich, wenn das dann bei Serien gibt es ein sogenanntes Vorspiel. Also da wird erstmal geprobt. Das sind dann nur Regie, der Oberbeleuchter und die Schauspieler und nochmal einer aus der Innenrequisite ohne Assistenz. Und dann wird zum Vorspiel gerufen und da kommt dann das ganze Team. Also auch Ton und die ganzen Kameramänner, Kameraassistenten, die Assistenzen, Maske, Kostüm. Und dann wird das quasi einmal für das Team eben vorgespielt, damit jeder weiß, wo was ist. Regie sagt, hier und da stehen die Kameras. Da wird ja auch mit 3 oder 4 Kameras gleichzeitig gedreht. Und ja, wirklich, und dann ging es eben darum, dass jetzt Erich den Herzfehler hat und alles schwierig und sein Leben ist eben gefährdet. Und wirklich das halbe Team hatte Tränen in den Augen, weil das so, oh, weil das so bewegend war und so schön gespielt. Und
Lindenstraße, große Serienempfehlung.
Ja.
Die Karriere der Mockridges.
Ja, dann, nee, schaut lieber die Mockridges, eine Knallerfamilie. Ist nicht ganz so lang.
So geil. Das stimmt, so 100 Jahre Lindenstraße, good luck.
Ja.
I love it. Ja, sehr schön, Zora. Möchtest du noch irgendwas sonst loswerden über den Film?
Dass man auf jeden Fall auch die Departments, die sonst nicht so gewürdigt werden, würdigen sollte. Und wirklich, wenn nur eine Person wegfällt, dann wird der Dreh irgendwie schwieriger und nicht mehr zu dem, was es ist. Und
die Schauspieler sind nicht alles.
Ja, wirklich. Schauspieler, Regie sind nicht alles. Es gibt so viel, auch was dann irgendwie quasi noch mal hinter den Kulissen passiert. Und da sind so viele Menschen und Stunden und Schweiß und Tränen dran beteiligt. Das sollte man auch irgendwie mehr würdigen und, glaube ich, auch mal sich mehr ins Gedächtnis rufen, wenn man irgendwas sich anschaut. Mehr Verständnis für Daily Soaps und Telenovelas. Echt, die Schauspieler müssen ein Drehbuch-Text am Tag im Kopf haben. So viel ist das, was wir da,
ja,
oder
was
da am Tag.
Aus. Ja, die ja, Ausdrücke,
genau,
auf die Gesichter.
Ja, ja, genau. Aber das muss man halt erstmal schaffen, irgendwie 25 ja, Szenen am Tag zu drehen und sich jede Nacht die ganzen Szenen für den nächsten Tag reinzudrücken. Also mehr Respekt für Daily- und Telenovela-Soap-DarstellerInnen. Das wäre mir ein Anliegen.
Schön gesagt. Sehr gut. Nee, das finde ich gut. Hm. I like. Das hätte ich nicht gesagt, dass du ein Herz für Telenovela-Stars hast.
Siehst du mal.
Ja, finde ich gut.
Möchtest du sonst noch was wissen?
Ich glaube, du hast alle meine Fragen sehr umfangreich beantwortet.
Woohoo. Wollen ja, wir dann zu unseren Buchtipps kommen?
Yes.
Yes.
Warte.
Achso, du musst dir noch eins überlegen, ne?
Ja.
Soll ich meins dann einfach mal vorstellen?
Es dauert lange, Zora, bis ich mir eins überlege.
Oh Gott, okay, dann mache ich kurz auf Pause die Aufnahme.
Ja, bitte. Okay. Weil ich möchte nicht so unter Druck sein.
Ah! Okay, Pause, bis gleich. Willst du anfangen oder soll ich?
Du, weil ich muss noch ein bisschen Kontext googeln.
Okay. Ich stelle Leon, Leon, das E hat so eine Betonung, Leon und mhm, Louise vor von Alex Cap. Oh, C-A-P-U-S. Ich weiß nicht, ob er, ist er Franzose? Wahrscheinlich. Das ist, wow, warte, ich fange nochmal an. Es ist ein Roman, der, ah ja, er ist Franzose, der 1961 geboren wurde und es geht eben um die Liebe zwischen Leon und Louise und die beginnt während des Ersten Weltkrieges, da lernen die sich kennen. Und werden dann, also es spielt auch in Frankreich, und da werden sie dann von einem Fliegerangriff auseinandergerissen und dann also denken, der jeweils andere ist tot und können sich auch nicht mehr finden und leben dann quasi ein Leben ohne einander weiter, vergessen sich aber nie. Und treffen sich dann irgendwann zufällig in der Pariser Metro wieder. Und ja, dann geht die Liebesgeschichte quasi weiter, aber natürlich mit viel Hin und Her und warum und sie erzählen sich die Geschichten, was damals nach diesem Fliegerangriff mit ihnen passiert ist und wie sie sich gesucht haben. Und also es ist wirklich sehr, sehr schön geschrieben. Es ist, macht froh und ist aber auch traurig und ja, es ist so nicht die typische Liebesgeschichte und deswegen hat es mir wirklich gut gefallen.
Oh, das klingt schön. Ja. Gerade wenn es nicht so, jeder liebt doch eine gute Liebesgeschichte.
Dramedy.
Dramedy. Ja, vor allem, ja, wenn sie nicht so typisch ist.
Ja.
Ja, anschließend daran, ganz anderes Thema.
Oha.
Und also schon, es ist in Buchform, aber es ist eigentlich ein Theaterstück, ein Drama. Aber, mhm, also, aber es ist ja als, das ist ja eigentlich egal, es ist ja nur ein Genre von, wie ein Buch sein kann, mhm, oder?
Ja, klar.
Also, nö, nächstes. Und zwar ein richtiger, wieder mal ein real classic Buch, Play, von Tennessee Williams, den amerikanischen Dramaturgen. Mhm. Ist sein wahrscheinlich auch berühmtestes Werk, A Streetcar Named Desire. Mhm. Auf Deutsch Endstation Sehnsucht. In dem geht es um zwei Protagonisten, die wir sprechen. Der Southern Belle, oh Gott, er spielt in New Orleans, deswegen haben die französischen Namen. Blanchet, so wie dieser Wein. Dubois, sagen wir einfach mal so. Mhm. Wahrscheinlich wird sie nicht so ausgesprochen. Ich kann wirklich kein Wort Französisch, es tut mir leid.
Ja, same.
Und eigentlich um ihre Streitigkeiten mit, so, mit dem männlichen Hauptfigur.
Fang den Satz bitte nochmal an, das möchte ich nicht schneiden.
Genau, in dem Buch geht es um eigentlich die Auseinandersetzung zwischen so einer Southern Belle, Blanchet, Dubois, es spielt in New Orleans, deswegen französische Namen, und ihrem sozusagen, ja nicht, er ist nicht der Partner, aber er ist so ihr Counterpart, weil sie sich halt die ganze Zeit streiten, Stanley Kowalski. Und die kommen aus super verschiedenen, unterschiedlichen Hintergründen. Stanley ist ein polnischer Immigrant oder Nachfahren von polnischen Immigranten, der so sehr arm, Arbeiterklasse, Südstaaten ist. Und Blanchet Dubois ist so ein bisschen verarmte Person der Südstaaten, die so ein bisschen diesem, und die Südstaaten haben ja auch sehr irgendwie aristokratisch, gerade auch vor dem Civil War gewirkt und hat, einige von denen hatten ja auch immer richtig viel Geld und sie kommen halt von diesen bisschen aristokratischeren Südstaatenfamilien, die halt so den alten Verhältnissen in Amerika hinterher trauert, also auch super problematisch. Und sie ist eigentlich relativ schwächlich und die sind eben verarmt. Und Blanchet hat eine Schwester, Stella, über die kämpfen die ganze Zeit. Also bei der Blanchet und auch Sandy wollen sie die ganze Zeit für sich beanspruchen. Ja, in dem ganzen Buch geht es eigentlich nur darum, wie halt verschieden diese Personen, oder in dem Buch, in dem Drama geht es halt nur darum, wie verschieden diese Personen sind. Also auch einer als Stanley, der sich irgendwie versucht durchzuschlagen, der sich irgendwie nicht richtig heimisch fühlt in Amerika, der auch super viel natürlich irgendwie Rückschläge erfährt, weil er eben polnischen Migrationshintergrund hatte oder hat, was halt damals ja auch nicht so geil war. Und Blanchet, die halt sich nicht mit dem neuen Amerika irgendwie hinterher so wirklich verstehen, also auseinandersetzen kann. Sie findet ethnische Vielfalt, ist alles plötzlich anders und hat ganz, ganz furchtbar. Deswegen hat sie auch so ein Problem mit Stanley, der mit ihrer Schwester da anbandelt. Und gleichzeitig ist Blanchet aber auch super, sie möchte, glaube ich, eine starke Frau sein, aber kann sie nicht, weil sie so eine altertümliche Southern Belle ist, die halt eigentlich so eine gut genährte, was ist gut genährt, aber so eine repräsentative Frau ist, die eigentlich nicht wirklich für irgendwas einstehen muss oder sollte. Aber sie gleichzeitig hat sich die ganze Zeit versucht durchzusetzen. Und dann haben die beiden Protagonisten einfach, Stanley hat, glaube ich, ja, der hat Anger Issues, war auch, glaube ich, mal im Gefängnis, das mache ich vielleicht aber auch gerade mir ausdenken. Und Blanchet ist aber gleichzeitig super neurotisch, super sensibel und sie clashen eigentlich die ganze Zeit. Und das ganze Drama geht einfach nur darum, wie verschieden die Südstaaten oder wie verschieden, ja, auch die Menschen, die dort leben, sind. Und gleichzeitig geht es aber auch um New Orleans, weil es spielt in New Orleans und New Orleans ist ja eine meiner Lieblingsstädte auf der ganzen weiten Welt. Deswegen ist ein gutes Play. Also natürlich, es gibt auch einen Film oder es wurde bestimmt auch mehrere Male verfilmt. Es wird auch heute immer noch natürlich in Theatern aufgeführt. Und aber auch so das Drehbuch heißt es so, Theaterbuchstück zu lesen. Das ist eigentlich auch, es ist sehr gut geschrieben. Man kann es halt auch wie so einen Roman eigentlich weglesen. Und Tennessee Williams hat dafür auch einen Pulitzer-Preis bekommen, 1948. Also ist halt auch extrem alt, muss man dazu sagen. Aber wirklich cool. I like.
Schön. Das klingt doch gut.
Yes.
Dann sind wir fertig für heute, oder?
Yes. Finito. Yeah. Ich werde gleich Abendbrot essen.
Ich auch. Was gibt's bei dir?
Das ist noch eine Frage. Ich habe, wie gesagt, weil Vivi weiß auch nicht, was wir essen wollen. Ich frage dich, was sollen wir essen?
Also bei mir, ich esse zum Abendessen Popcorn und Wassereis.
Ich glaube, Vivi wäre sogar dabei, aber ich finde das, ich möchte nicht.
Und ich frage mich, warum ich gerade ein bisschen zugenommen habe. Whoopsie. Was könntet ihr denn essen? Ein richtig geilen Salat.
Salad. Oh, das ist on the other end.
Aber könnt ihr nicht so, ihr könnt ja so ein Caesar Salad machen.
Ja.
Mit Chicken und Käse und geiler Soße.
Ja, wir haben sogar veganen Shawarma, so können wir nicht so Caesar Salad, aber damit können wir es machen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Mal sehen. Ich frage wie, ob sie sich vielleicht für irgendwas auch entschieden hat. Es ist nämlich so dunkles Wetter, da hat man irgendwie nicht so Bock auf irgendwas.
Ja, auf irgendwas.
Ja, aber man weiß nicht auf was.
Also ich habe deswegen, also Popcorn ist bei mir heute das höchste der Gefühle, was ich mir kochen kann.
Geil. Ich dachte, du bestellst wieder Sushi oder Pizza.
Ich habe so, Pizza hatte ich vorgestern oder so und gestern Reis mit Ei und Gemüse und Schrimps.
Nice.
Mhm.
Aber ja, dann möchte man auch nicht, wenn man schon Reis hatte, dann ja. Möchte man vielleicht auch keinen Sushi.
Ich habe schon so oft so jetzt Reis und Sushi und alles hintereinander gehabt und Nudeln und...
Mhm. Ja, nee, reicht.
Ja.
Nichts inspiriert hier.
Nee, gar nichts.
Nahrungszumache.
Es ist gerade wirklich keine Freude mehr am Essen, sondern einfach nur noch Nahrungszufuhr.
Ne, doch, nur eine kleine Freude ist schon da, wenn es dann ankommt und irgendwie das Richtige ist. Aber ich habe keine Ahnung.
Ja, genau. Was ist das Richtige? Das ist halt die gemeine Frage.
Was ich habe, deswegen auch nicht, was ich mag.
Okay.
Mag.
Na gut, dann. Und wir hoffen, die Folge hat euch gefallen.
Oh. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen.
Du weißt, warte, das können wir gleich machen. Oh, warum? Es bricht hier alles ab. Mein System, Bluetooth ist zusammengestürzt.
Abbruch, warte, Abbruch.
Jetzt.
Abbruch, Abbruch.
Alarm, Alarm.
Hallo?
Ja, jetzt bist du.
Ja.
Hallo, jetzt bist du wieder
okay.
Da.
Okay. Wie geht das nochmal? Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr wisst jetzt ein bisschen, wie es hinter den Kulissen beim Film aussieht. Wenn nicht, dann
ja,
schreibt mir gerne da noch.
Filmexkurs.
Ja, ansonsten stellt mir da gerne noch irgendwie Fragen zu. Deswegen folgt uns da am besten auf Instagram oder schreibt mir einfach auf Instagram, falls ihr da noch mehr zu wissen wollt. Alle Links findet ihr natürlich wie immer in der Shownotes, auch die Links zu unseren Büchern inklusive Thalia-Links.
Ja.
Folgt, abonniert gerne den Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts. Das würde uns voll freuen.
Ja.
Und ja.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas sagen, aber das wusste ich auch nicht mehr was.
Okay.
Ja. War schön wieder mit euch.
Ja. Habt eine schöne Woche, wo auch immer ihr seid. Bleibt gesund, passt auf euch auf.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.